Magazin International.
Herzlich willkommen zum Magazin International von Radio Flora im Internet oder am Computer unter www.radioflora.de. Im Studio heute Axel Kleinecke. Thema unserer Sendung heute ist wieder ein Beitrag zu Rojava, dem kurdischen antikapitalistischen Gesellschaftsmodell, das seit 2012 in Nordsyrien die zerfallene syrische staatliche Verwaltung ersetzt hat. Beruhend auf einem theoretischen Ansatz von Öcalan, dem Führer der PKK, wird dieser demokratische Konföderalismus, eine autonome Selbstverwaltung dort in den drei Kantonen Afrin, Kobane und Sizire mit großem Erfolg praktiziert. Radio Flora hat schon mehrfach darüber berichtet. Der aktuelle Anlass für unsere Sendung heute ist die akute Bedrohung des Kantons Afrin, das am weitesten im Westen liegt und durch einen Korridor von den beiden anderen Kantonen getrennt ist. Die türkische Armee hat schweres Kriegsgerät zusammengezogen und ein Angriff von Erdogans Truppen wurde schon im Juni befürchtet und droht weiterhin. Unsere Gäste im Studio sind Jürgen Wessling von der Hannoverschen Solidaritätsgruppe für Schengal und Rojava und Ayfer Karaman, die gerade von einer Reise nach Nordsyrien zurückgekehrt ist. Bevor wir im zweiten Teil der Sendung auf den drohenden türkischen Angriff eingehen, werden die beiden zunächst im Gespräch mit Informationen und Details über das Leben in Rojava-Gebieten heute, 5 Jahre nach der Einführung dieses basisdemokratischen Modells, berichten. Jürgen, wie schätzt du die derzeitige Lage in den Rojava-Gebieten in Nordsyrien ein?
Ich denke, die Situation in Nordsyrien ist eine Dort ist eine ganz interessante Entwicklung. Die Gesellschaft für bedrohte Völker hat es vor einigen Monaten genannt, eine Oase des Friedens. Und ich habe gerade vor einigen Tagen hier bei einem Infostand mal deutlich gemacht, in einem Info, wie die Situation sich dort entwickelt hat. Dort sagt Salih Gado, ein Mitglied der syrisch-kurdischen Allianz aus Kamischlo in Nordsyrien: Unsere Leute sind Helden. Ich bin wirklich beeindruckt, wie die Menschen zurechtkommen mit dem, was ihnen die Region bietet. Wir waren mal die Kornkammer Syriens. Auch fördern wir etwas Öl, das in unserer Situation schwer an den Markt zu bringen ist. Militärisch halten wir uns mit Hilfe der Volksverteidigungseinheiten, JPG, von denen es auch Frauenbataillone gibt. Die sorgen dafür, dass wir schlafen können. Ich muss an dieser Stelle meinen Hut vor diesen Menschen ziehen und ihnen Respekt zollen für ihre Leistungen. Sie schützen nicht nur die Kurden, sondern alle Menschen, die in unserer Region sind. Das sind Assyrer, Aramäer, Chaldäer, Araber, Jesiden und andere. Hat Salih Gado schon vor einigen Monaten gesagt und ich finde es immer sehr wichtig, dass diese Entwicklung zur Selbstverwaltung in Nordsyrien von so breiten Schichten von verschiedenen politischen Richtungen auch getragen wird. Alle werden beteiligt. Noch eine weitere Aussage von Fehmi Taştekin, das ist ein türkischer Journalist und Syrienkenner, der sagte, nachdem es auch Angriffe von der Türkei gegeben hatte Ende April auf die nordsyrischen Gebiete, eine syrische Organisation nach der anderen, die eigentlich mit der Zielsetzung des Sturzes von Assad gegründet wurden, ist von der Türkei dazu angetrieben worden, Rojava anzugreifen. Die JPG hat als Antwort darauf eine starke Verteidigungslinie entwickelt und die Region Nordsyrien gegen Gruppen wie den IS, die Nusra-Front oder Ahrar al-Sham geschützt. So haben sie nicht nur die Sympathien der Kurden, sondern aller dort lebenden Volksgruppen sammeln können. Vor allem der Kampf gegen den IS hat den Akteuren aus Rojava ein neues Niveau an Legitimität verschafft. Isho Gwerije, der Vorsitzende der Suryoye-Einheitspartei, also das sind die assyrischen Christen, erklärt das Ganze auf einfache Weise wie folgt: Während der Rest von Syrien zur Hölle verwandelt worden ist, haben die JPG und die Asayish-Kräfte, die polizeilichen Kräfte dort, hier für Sicherheit und Stabilität gesorgt. Es steht außer Frage, dass dies hier von allen Völkern geschätzt wird.
Ja, das ist natürlich geschuldet dieser außergewöhnlichen Selbstverwaltung, die hierarchiefrei arbeitet auf der Basis von Räten auf den verschiedensten Ebenen, vom Straßenrad bis hin zum Stadtviertel oder zur ganzen Stadt oder auch auf den ländlichen Dörfern entsprechend organisiert, ohne dass da ein Rad dem anderen etwas zu sagen hat. Überall gilt das Konsensprinzip und es gilt, das will ich auch noch mal erwähnen, wie wir das früher schon mal berichtet haben, das Prinzip, dass 40% der Beteiligten in einem Rat Frauen sein müssen. Dieser Ansatz ist von Öcalan auch ins Spiel gebracht worden, dieser Ansatz des demokratischen Konföderalismus. Dieser Ansatz ist von der Weltöffentlichkeit sehr wenig beachtet worden. Wir haben bei Radio Flora schon vor Jahren und auch im letzten Jahr darüber berichtet, immer wieder mal. Nur, ich glaube, dieses soziale Experiment, das da stattfindet, der Versuch einer nicht kapitalistischen und nicht hierarchischen gesellschaftlichen Organisation. Das ist etwas ganz Neues und deshalb wollen wir heute nochmal darüber berichten.
Es hat in Hamburg jetzt im April die dritte Konferenz zu dem Thema antikapitalistische Moderne gegeben und dort steht das Modell Rojava im Mittelpunkt. Das Interessante dort in Hamburg ist, dass Menschen aus der ganzen Welt dort anreisen, als Referenten und auch als Zuhörer. Alle sind an diesem Modell interessiert. Viele aus Südamerika, aus Mittelamerika, die dort in Freiheitsbewegungen, in den Bewegungen von Selbstorganisation, von Minderheiten aktiv sind, die haben sich dort eingebracht und man konnte dort Vergleiche anstellen, wie lange können die durchhalten, wie schaffen die es, möglichst viele aus der Bevölkerung mit einzubeziehen und unter welchen Gefahren stehen sie auch, dass sie entweder vom Staat integriert werden, vereinnahmt werden oder dass sie direkt angegriffen werden. Solche Situationen, die wir auch eben in Rojava beobachten.
Ja, das Modell ist sicherlich gefährdet. Wir kommen ja im zweiten Teil unserer Sendung am Schluss nochmal darauf zurück, was da augenblicklich passiert. Aber Jürgen, du wolltest uns noch weitere Details über das System Rojava berichten.
Ja, es gibt den Aufbau in Rojava im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich. Es gibt Kooperativen, die versuchen, die Probleme, die auch durch das Embargo, Wirtschaftsembargo vorhanden sind, auszugleichen. Man versucht selber Öl zu raffinieren, um dort Generatoren zu betreiben. Der Salih Muslim hat in Hamburg selber dort berichtet, dass nicht nur die Stadt, was wir auch gesehen haben, Stadt wie Kobane, völlig zerstört ist, sondern dass die Wasserversorgung, die Stromversorgung, eben auch das ganze Gesundheitssystem, alles muss neu aufgebaut werden. Und da in Hamburg kamen auch Fragen, ja, wie kann man denn das unterstützen? Und fragte einen Architekt oder einer, der hier in der Architektenorganisation aktiv ist. Und es gibt auch dort so Ingenieurskammern, also praktisch einen Rat von Ingenieuren, mit denen man zusammenarbeiten kann, wo man diesen Aufbau auch unterstützen kann. Und ein Freund aus Hamburg, der sagte mir, Medico International ist dort aktiv, Ärzte ohne Grenzen, aber andere Organisationen sind dort praktisch gar nicht mehr vertreten. Unter anderem auch, weil es nicht diese staatliche Anerkennung gibt für Nordsyrien. Und er sagte, sie wollen dort eigentlich eine Frauenklinik aufbauen, sie wollen also eine Geburtsklinik aufbauen. Und die Kurden selber haben gesagt, vorrangig ist erstmal, dass die Flüchtlinge, die jetzt aus Raqqa kommen, die arabischen Flüchtlinge, die nach Nordsyrien in die weitgehend von Kurden bewohnten Gebiete flüchten, weil sie dort Schutz finden, dass die erstmal versorgt werden müssen. Dass also der Aufbau der Kliniken erstmal zurückstehen muss. Es geht konkret jetzt um die Versorgung. Und ich denke, da kann Eifa noch konkret was dazu sagen, wie diese Versorgung auch mit den wenigen Mitteln bewerkstelligt wird und dass dabei auch das Prinzip der Selbstverwaltung noch beachtet wird.
Wir hören ja sogar von Flüchtlingslagern, in denen Rojava das Prinzip der Selbstverwaltung angewandt wird zum Teil und wie da die gravierenden Unterschiede sind zwischen den Lagerteilen, wo das passiert und den anderen, wo das nicht passiert. Die Rojava-Bewegung, man, es ist eine kurdische Bewegung, aber mittlerweile ist sie ja so international und multiethnisch und multireligiös, dass man das, dass das also schon übernommen worden ist. Diese Rojava-Bewegung hat ja im Gegensatz zu den irakischen Kurden, von denen wir immer Peschmerga und sowas hören hier als militärische Einheit, da hat dieses Rojava-Gebiet, was an der türkischen Südgrenze sich ja entlang zieht, da gibt es nicht das Bestreben, einen Staat zu gründen, obwohl das immer wieder behauptet wird und als Drohkulisse aufgebaut wird. Rojava möchte eigentlich nur innerhalb welcher Strukturen auch immer seine Selbstverwaltung, seine autonome Selbstverwaltung durchführen und weiterführen können. Und der Versuch, da einen separaten Staat zu gründen, das ist nicht das Ziel. Wie siehst du die Besonderheiten von Rojava noch in diesem Zusammenhang?
Ja, es gibt eine Verwaltungsstruktur, es gibt dort Ministerien, es gibt also Verwaltungseinrichtungen und parallel dazu gibt es einen Aufbau von unten. Das sind die Räte in den Straßen, in Stadtteilen, auf Gemeindeebene und dann weiter auf Kantonsebene und kantonsübergreifend von den drei Kantonen.
Und das sind nochmal welche?
Das sind die Kantone Afrin im Nordwesten, Kobane in der Mitte und Jizire im Osten zur irakischen Grenze hin. Wobei Kobane und Jizire jetzt praktisch zusammenliegen. Dort wurde irgendwann Korridor, den es dort dazwischen gab, geschlossen.
Und der Korridor zwischen Afrin und
der ist Kobane, zur der Zeit, besteht, ja, der ist ein Streitproblem, ja, genau. Wo die Türkei im August 2016 einmarschiert ist und wo die Türkei die Milizen, die islamistischen Milizen unterstützt. Und es geht darum, dass diese Selbstverwaltungsstrukturen auch von den Menschen immer weiter getragen werden. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, welche Aktivität die Menschen dort aufbringen, dass sie immer wieder sich praktisch mit ihrer eigenen Organisation, mit ihrer eigenen Versorgung beschäftigen dort. Und also es wird niemand gezwungen, dort mitzumachen, aber die Leute machen mit, weil sie auch merken, sie kommen voran damit. Auch unter schweren Bedingungen schaffen sie etwas Neues und sie schützen sich. Es wird für die Verteidigung gesorgt. Und die PYD, die dort ursprünglich diesen Aufbau mit vorangetrieben hat und auch die anderen Parteien, die dort mit beteiligt sind, die setzen sich als Ziel, dass diese Selbstverwaltungsstrukturen auch in anderen Regionen von Syrien umgesetzt werden. Und das funktioniert auch. Also es gibt inzwischen arabische Dörfer und Städte, wo diese Selbstverwaltung praktiziert wird. Das berichtete der Salih Muslim in Hamburg auch, also auch in Daraa, in Minbij, also eine Stadt, die dort im Nordsyrien überwiegend arabisch ist. Die wurde vom IS befreit durch die JPG und dort wurden dann aus der lokalen Bevölkerung auch Räte gebildet. Und die alten Parteien spielten dabei gar keine Rolle. Das waren oft Parteien, die gar nicht so verankert waren in der Bevölkerung, sondern die Araber haben jetzt auch verstärkt diese Strukturen übernommen. Und ich habe jetzt im Fernsehen auch gesehen, inzwischen gibt es auch arabische Frauenverteidigungseinheiten, also von arabischen Frauen. Da in diesem Korridor zwischen Afrin und Kobane, wo die Türkei versucht, Einfluss zu kriegen, dort wurden 105 kurdische Dörfer, da wurden die Menschen vertrieben und die Türkei hat dort versucht, ihre eigenen Truppen anzusiedeln und Turkmenen anzusiedeln. Also sie wollen einfach verhindern, dass diese Strukturen dort sich weiter verbreiten. Und Al-Bab ist eine Stadt, die von der Türkei mitbesetzt wurde und Minbij, dort waren die Kurden erfolgreich und haben verhindert, dass die Türkei dort die Stadt übernimmt. Interessant ist dabei, wer unterstützt die Türkei, wer unterstützt die Kurden. Also Da kommen wir später vielleicht auch nochmal drauf, wo stehen die USA, wo stehen die Russen und welche Haltung hat die syrische Regierung dazu?
Naja, Rojava hat ja als antikapitalistisches Modell doch das Problem, dass es eigentlich von allen Seiten gefürchtet wird oder jedenfalls misstrauisch betrachtet wird. Auf jeden Fall ist es in dem arabisch-türkischen Umfeld, auch in dem patriarchalisch geprägten Umfeld, ein Dorn im Auge. Erdogan sowieso. Aber wie ist das eigentlich mit den arabischen Bevölkerungsteilen, die doch auch sehr stark patriarchalische Familienstrukturen haben? Wie schaffen die diesen Sprung zu einer plötzlichen Emanzipation der Frauen?
Natürlich ist das nicht von heute auf morgen zu machen, aber durch die Praxis, so wie das dort gelebt wird, werden auch eben die arabischen Frauen aktiv. Und es gibt dort Akademien, also Bildung für alle Bevölkerungsschichten, für alle verschiedene Branchen. Und dort gibt es zum Beispiel Ausbildung von Ersthelfern, Krankenschwestern, so etwas.
Ja, das sind jetzt typische Frauenberufe vielleicht, die wir auch hier haben. Ja. Aber da sind ja auch eigene weibliche, also Fraueneinheiten, Frauenkooperativen, militärische Fraueneinheiten, die nur aus Frauen bestehen. Das ist alles neu. Eifer, kannst du dazu nochmal sagen? Wir reden hier über Frauen und du sitzt bei uns. Welche Beziehung hast du zu Rojava?
Also ich würde mal sagen, das, was im Nahen Osten passiert, die kurdische Frau schreibt dort Geschichte mit arabischen und internationalistischen Frauen, die dort für die Freiheit der Frauen kämpfen, um eine freie Gesellschaft zu schaffen.
Nicht nur die kurdischen Frauen, auch die arabischen. Genau. Und es gibt, soweit ich gehört habe, dort auch permanente Fortbildung, auch unter Frauen. In Zirkeln, wo immer wieder die Frauen sich treffen und über ihre persönlichen Probleme reden, über ihre Emanzipation. Es ist ja nicht nur auf der großen politischen Ebene die Frauenbewegung, sondern das passiert ja auch im Kleinen. Wenn Frauen sich aus ihren Familien lösen, wenn sie manchmal sogar weggehen, weil sie zur Rojava-Bewegung hinwollen, gegen den Widerstand der Familien manchmal sogar. Hast du davon etwas gehört?
Also seitdem sich in Rojava viel geändert hat, gibt es ja in den Strukturen, also vieles ist ja in den Rätestrukturen und die Frauen organisieren sich auch darin, so wie Jürgen das beschrieben hat, dass dort zum Beispiel Kommunen gibt oder Kooperativen gibt, also jeder findet sich irgendwo wieder.
Ja, aber vielleicht ist die Frau gar nicht so unterdrückt, auch im arabischen Bereich. Ich habe zum Beispiel gehört aus Tunesien zum Beispiel von Frauenkooperativen, wo die auch selbstständig dort etwas aufgebaut haben. Ich weiß nicht, die pressen irgendwelches Öl, was nur dort wächst, wertvolles Öl und vermarkten das alleine als Frauenkooperative, mit Erlaubnis ihrer Männer natürlich in diesem Fall, aber das funktioniert sehr gut und sie haben eine hervorragende Stimmung untereinander. Das ist auch ganz wichtig. Insofern gibt es vielleicht ja auch generell im arabischen oder auch im islamischen Raum eine große Bewegung, einen großen Ansatz neu jetzt zur Emanzipation der Frau.
Also es wurde ja ein Gesellschaftsvertrag in Rojava geschrieben. Der zweite Teil wurde ja auch noch, was ich noch nicht auf Deutsch habe. Und da drin wurde ja mit der gesamten Gesellschaft, mit den Frauen gesprochen, was erwarten die in Rojava oder was sind deren Rechte? Und danach strukturieren sich halt die Menschen dort.
Öcalan ist ja der Meinung, dass es ohne Emanzipation der Frau nicht geht. Ein bisschen ist das umgedreht vom sozialistischen Ansatz her, wo man sagt, ja, wenn wir den Sozialismus verwirklichen, dann kommt die Emanzipation der Frau sowieso. Bei Öcalan sieht das etwas anders aus. Er sagt, dass die Frauenemanzipation die Voraussetzung ist für eine andere Gesellschaft. Und das finde ich eine interessante Umkehr.
Ja, also du hast mich ja vorhin schon mal gefragt nach dem Nordirak, also die kurdisch-autonome Region im Nordirak. Dort sind eigentlich diese gesellschaftlichen Strukturen nicht angetastet worden. Die KDP und die PUK, also die Partei von Barzani und von Talabani, die haben dort die Macht übernommen, damals nach dem ersten Golfkrieg, und haben praktisch dann von da aus Macht ausgeübt. Sie haben auch zum Teil Mitbestimmung, Parlament und so etwas dort aufgebaut für die Kurden, aber es gibt dort nicht diese Bewegung, wie wir sie in Nordsyrien beobachten. Also es gibt dort auch ein Frauenhaus, habe ich im Fernsehen mal gesehen, oder es gibt so also einzelne Elemente dort, aber das ist nicht so verankert wie in Nordsyrien.
Ein Frauenhaus zum Beispiel ist ja auch eher ein Ausdruck einer Verteidigung der Frau gegen die Unterdrückung, die besteht. Auch bei uns ist das ja ähnlich. Wir müssen überlegen, ob wir wirklich eine wirkliche Emanzipation bei uns haben. Wenn Frauen Männerrollen übernehmen, dann ist das noch lange keine Emanzipation. Und insofern, denke ich mal, ist das, was in diesem Frauenkooperativen passiert, doch noch ein ganz anderer Bereich. Das haben wir übrigens auch in Afrika, solche Kooperativen und Gruppen. Und es ist ganz erstaunlich mit anzusehen, wenn man Berichten glauben kann, so Videos, die gedreht werden, wie anders die Stimmung ist untereinander. Das ist wirklich eine besondere Sache, wo wir Männer den Hut ziehen müssen vor den Frauen, denke ich. Wie siehst du das, Aisha? Hast du solche Erfahrungen auch gemacht in Frauenkooperativen oder in der Zusammenarbeit mit Frauen?
Zum Beispiel in Rojava habe ich ein, zwei Kooperativen erlebt, oder dort wird zum Beispiel ein Dorf, ein Frauendorf aufgebaut, freien Stiftungen der Frau in Rojava. Und diese Kooperative ermöglichen halt, dass die Frauen sich noch näher kommen, dass sie gemeinsam was aufbauen und dass halt nicht immer eine Person den Chef spielt. Hier in Deutschland gibt es ja auch einige Kooperativen. Und
was für Kooperativen meinst du
jetzt? Also es sind eher Schmuckkooperativen im Aufbau von
Von welchen Frauen?
Von den kurdischen Frauen.
Kurdische Frauen,
genau.
Ja, offenbar wird diese spezielle Form der Frauenemanzipation schon bis in unsere Gesellschaft getragen. Aber auch das Rojava-Modell der autonomen Selbstverwaltung ganz allgemein findet ja, wie Jürgen vorhin schon sagte, doch schon internationalen Nachahmer. Speziell auch bei uns, in verarmten europäischen Ländern wie Griechenland und Spanien.
Ja, es gibt im Baskenland in Spanien Interesse, weil die Basken dort lange um mehr Autonomie gekämpft haben, und sie gucken, wie passiert es in Rojava, wie können die Menschen dort aktiv werden. Aber ich weiß nicht so viel, wie es in Baskenland jetzt funktioniert. Es ist dort auch eine Mischung von Teilhabe, die vom Staat aus gewährt wurde, und von Selbstorganisation.
Wenn auch die großen Medien wie Fernsehen und Presse bisher über Rojava noch kaum berichten, so findet dieses Gesellschaftsmodell eben doch schon international Beachtung und Nachahmer. Seine gesellschaftspolitische Bedeutung verdient aber eigentlich auch in der Öffentlichkeit mehr Beachtung. In Hannover hat die Solidaritätsgruppe für Schengal und Rojava in den letzten Jahren schon mehrere Veranstaltungen organisiert, um es bekannt zu machen und um für Unterstützung zu werben. Radio Flora hat immer auch darüber berichtet. Gibt es in Hannover jetzt noch eine Veranstaltung, auf die du hinweisen möchtest, Jürgen?
Ja, also wir haben hier in Hannover ja auch schon Veranstaltungen gemacht zu Rojava. Wir haben hier im März auch eine Ausstellung über das Leben und Arbeiten der Frauen in Rojava gezeigt. Und diese Ausstellung, also Leben im Krieg in Nordsyrien, Westkurdistan, Hoffnung auf Zukunft, die kann man jetzt im Internet finden. Bei der katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, Diözesanverband Trier, die hat zusammen mit der Stiftung der Freien Frauen in Rojava dieses Thema aufgegriffen. Sie haben dort Veranstaltungen gemacht, und sie haben die Ausstellung dort vor Ort, das sind 12 Tafeln, und unter anderem auch zu Schengal und zu den Jesiden aus Schengal, zu Flüchtlingscamps. Und die ist zurzeit dort im Südwesten der Deutschlands unterwegs, also insbesondere im Raum Trier, und wird in kleinen Städten oder also bei katholischen Kirchengemeinden dort gezeigt. Und zusammen mit dieser Ausstellung werden Spenden gesammelt für den Aufbau von Frauengesundheitszentren und die medizinische Versorgung in Rojava. Denn, also es ist unheimlich wichtig, dass vom Ausland auch auf diese Weise Unterstützung nach Rojava kommt, weil einfach die Mittel dort völlig fehlen. Also es kommen keine medizinischen Geräte und wichtige Medikamente ins Land. Das muss zum Teil eingeflogen werden über Libanon oder schwarz über die Grenze gebracht werden. Also manches kann auch in Damaskus bestellt werden oder so. Aber wir wissen selber, Medikamente und Geräte sind in dem Bereich sehr teuer.
Ja, zumal Rojava ja von der Türkei und von Erdogan bekämpft wird und die Grenze dicht gemacht wird für jede Unterstützungslieferung. Da kommt ja nichts durch. Wir sind jetzt wieder zurück in Nordsyrien und der durch die Isolation der Gebiete verursachten Notlage im medizinischen und technischen Bereich. Einerseits ist das Rojava-Gebiet entlang der türkischen Südgrenze eine Kornkammer im Nahen Osten und im Gegensatz zum Kriegschaos darum herum stellt es dank seiner Verteidigungskräfte eine Insel des Friedens dar, in der auch die Felder bearbeitet werden. An Getreide mangelt es nicht, aber Handel und Austausch mit den angrenzenden Gebieten, auf die diese Kantone immer angewiesen waren, sind schon seit Jahren abgeschnitten. Es ist bewundernswert, wie die Menschen in den Rojava-Gebieten mit dieser Situation fertig werden. Vor allem auf den unteren Ebenen der Gesellschaft direkt bei den Betroffenen kommt es durch die Selbstverwaltung immer wieder zu unkonventionellen Lösungen von Problemen. Der soziale Zusammenhalt der Menschen und ihre aktive Einbindung in die Gesellschaft setzen enorme Kräfte frei. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die pädagogischen Strukturen, die dazu einen wichtigen Beitrag leisten.
Pädagogik war auch auf der Konferenz in Hamburg ein Thema und auch in diesem Bereich gibt es Kontakte, zum Beispiel von einer Schule in Oldenburg nach Rojava. Über diese Kontakte ist auch eine Delegation aus Rojava geplant, die hoffentlich auch stattfinden kann. Es soll vom 24. August bis zum 11. September die Bildungsministerin von Cizre, von dem Kanton Cizre, kommen, die Co-Sprecherin der Kommission Gesellschaft und Bildung und noch eine Lehrerin. Die drei werden hier in Deutschland an verschiedenen Orten, also Berlin, Oldenburg, Frankfurt, Köln, dort werden sie in Veranstaltungen auftreten und auch im Zusammenhang mit der GEW wird es dort Veranstaltungen geben. Es ist noch nicht ganz klar, wann sie nach Hannover kommen können, aber eventuell am 27. August. Das müssen wir noch weiter klären. Ich habe vorhin schon mal über diese Akademien gesprochen, aber es ist auch in den Schulen in Rojava alles im Umbruch. Es gibt muttersprachlichen Unterricht, was Eifer vorhin gesagt hat, das ist im Gesellschaftsvertrag auch garantiert, dass es in der Schule den muttersprachlichen Unterricht gibt. Früher lief alles auf Arabisch. Der Unterricht lief in sehr autoritärer Form in der Regel ab und die Lehrer müssen umlernen, die Schüler müssen sich an diese neuen Verhältnisse erstmal einstellen und manche Lehrer sind auch gar nicht mehr zu gebrauchen in dem neuen System. Also da muss ganz viel neu aufgebaut werden. Es müssen neue Lehrer auch in die Schulen kommen und dieser Austausch auch zwischen den Pädagogen in Rojava und Pädagogen hier oder auch pädagogische Experimente, die wir hier schon versucht haben, so etwas muss stattfinden.
Ja, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, denn eine Gesellschaft rekrutiert sich ja schließlich dann aus der nachwachsenden Generation. Und wie die ausgebildet wird, das ist entscheidend.
Ja, zur Ergänzung noch, also ja. Viele Kinder haben dort Traumata. Also die haben das grausame Vorgehen der IS-Milizen miterlebt. Und es hat auch eine Delegation hier von Frankfurt aus gegeben, die dort vor Ort Traumapädagogik-Seminar gegeben hat. Und in dem Bereich ist also auch sehr großer Bedarf. Das ist natürlich schwierig, sich dort in dem Bereich überhaupt voranzukommen. Aber so wie ich gehört habe, war diese Delegation aus Frankfurt da schon erfolgreich.
Kommen wir nun zu dir, Eifer. Könntest du dich, bevor du von deiner Reise berichtest, unseren Hörern vielleicht kurz vorstellen?
Ich arbeite in der Apotheke und ich bin mit 11 nach Deutschland gekommen und bin auch hier organisiert beim NAVDEM und Frauenrat Ronahi. Mhm.
Wo bist du hergekommen? Du bist eine Kurdin?
Genau, ich bin aus Urfa. Mhm. Das ist Raha auf Kurdisch. Also das liegt an der syrischen Grenze.
Also in der Türkei oder?
Genau, in der Türkei.
Du bist also kurdische Türkin sozusagen.
Würde ich nicht sagen.
Du möchtest jetzt nicht mehr Türkin sein, aber du bist in der Türkei geboren. Ne?
Ja. Genau, also ich bin dort geboren, ja, im kurdischen Gebiet.
Wir haben ja sehr viele Exil-Türken hier, die sagen, ja, die Türkei hat uns verlassen. Also. Ayfer, du hast diese Gebiete besucht. Wann warst du dort?
Ich war Anfang Juni, am 7. bis zum 15. dort.
Mhm. Wo warst du genau?
Ich war ja mit einem Traumateam und mit dem Professor Gerd Trabert dort. Mhm. Und ich war halt im Namen der Freien Frau für die Stiftung der Freien Frauen in Rojava. Wir haben besucht also ein Physiozentrum in Rojava, was noch aufgebaut wird. Dann haben wir das Flüchtlingscamp vor Raqqa besichtigt und die Funkstation, die von der türkischen Regierung in Karaçub komplett zerstört ist. Zum Gesundheitssystem in Rojava würde ich gern was erzählen, ja, vorerst. Und zwar ist es so, dass es in Rätestrukturen, also im Rätesystem organisiert ist. Alle Organisationen, die im Gesundheitssystem arbeiten, sind da drin vertreten. Aufgrund Ärztemangel ist die Gesellschaft selber gezwungen, Lösungen zu entwickeln. Und deswegen ist die Ideologie der Frauenbewegung die vorantreibende Kraft im Bereich Gesundheit. Es gibt Akademien wie die Gesundheitsakademie Rojavas, die ab Oktober dieses Jahres, 2017, beginnt, Ärzte auszubilden in Seligani. Ist das?
Akademie ist so eine Art Universität, genau, kann man sagen.
Genau.
Und ist das jetzt fachspezifisch oder ist diese Akademie auch für andere Bereiche zuständig? Ist es jetzt nur für Ärzte oder wie sieht das aus? Wie ist das organisiert?
Also diese Akademie ist ja die Gesundheitsakademie und Ärzte. Mhm. Und also zurzeit werden Krankenschwestern ausgebildet und ab Oktober dann die Ärzte. Ziel ist es, ein alternatives Gesundheitssystem zu entwickeln. Denn das syrische System verfolgt mit ihrem Gesundheitssystem eine Profitorientierung, also während das klassische Gesundheitssystem Syriens keinerlei Ziele in der Vorbeugung hat, ist das Ziel der neuen Gesundheitssystems Rojavas im Bereich der Vorbeugung, die Arbeiten zu vertiefen und die Gesundheit der Gesellschaft zu schützen. Also während im klassischen Gesundheitssystem es kostenpflichtig ist, ist es in Rojava die Behandlung kostenlos. Der Mensch, die Gesellschaft steht in Rojava im Vordergrund. Jetzt komme ich mal zu den Orten, die ich besucht habe. Und zwar haben wir das Physiozentrum in Derek besucht, was noch im Aufbau ist. Es ist circa für 250 Menschen Platz. Hauptsächlich wird das Zentrum für Kriegsverletzte benutzt, wenn es dann fertig ist. Also, also ich kann nur sagen, auch wenn das Zentrum noch nicht aufgebaut ist, wird dort Vorarbeit geleistet. Zum Beispiel die Freunde oder Freundinnen, die selber Prothesen tragen, bringen sich gegenseitig bei, wie man damit läuft. Und die schleifen das auch mit der Hand. Das wird auch handgefertigt. Und dann komme ich mal zu dem Camp, bei dem wir waren in Raqqa. Das ist das Ein-Isa-Camp.
Auch dort haben sich Rojava-Strukturen, Selbstverwaltungsstrukturen herausgebildet und die haben besonderen Erfolg in Flüchtlingscamps.
Genau. Es ist wirklich eines der größten Camps. Als ich dort war, waren 6000 Menschen dort und die Geflüchteten kommen aus Raqqa, Mosul. Täglich kommen da wirklich ganz viele an. Also wöchentlich hat man uns gesagt, bis zu 100 Menschen kommen dazu und werden dann mit ihrer Ankunft sofort versorgt, mit Zelt und was alles drumherum gehört. Und die in den Camps sind sie halt in Kommunen organisiert. Es war wirklich, also die Umstände in einem Camp ist nicht leicht, ist wirklich nicht einfach, aber es ist halt so, dass wirklich 8 Familien, sage ich mal, in einer Kommune waren, die haben da wirklich ihren Waschbereich, ihre Toilette und die müssen halt, also diese 8 Familien müssen dann dafür sorgen, dass ihr Gebiet dann sauber bleibt.
Sie sind selbstverantwortlich für den Bereich, ja.
Genau. Mhm. Und in dem Camp ist das kurdische Rote Halbmond organisiert und eine französische Organisation ALC ist dort für die Gesundheitsversorgung zuständig.
Kurdischer Halbmond, aber der ist jetzt Rojava bezogen, ja auch.
Genau, genau. Gut. Der kurdische Halbmond ist in Rojava organisiert und ist auch in den Camps, also dort versorgt er für die Gesundheit. Gut.
Hast du einen Unterschied bemerkt von den Rojava-verwalteten Bereichen im Flüchtlingscamp und den anderen? Und worin besteht der? Du hast gesagt, da ist die Selbstverantwortung, das sind kleinere Bereiche, Kommunen hast du das genannt, 8 Familien. Mhm. Wie ist das im restlichen Lager?
Also wir hatten ja noch das Rojcamp besucht und dort war das genauso, dass es wirklich organisiert ist in Kommunen und man hat uns auch erzählt, jeder hat seinen Bereich und wir hatten auch ganz viel gefragt, ob es zu Streitigkeiten kommt. Also es wird nicht zu großen Streitigkeiten kommen und warte, das muss ich sagen.
Ich dachte, das Lager sei teilweise nur von Rojava verwaltet. Und die anderen Teile, davon habe ich gehört, dass andere Teile dann in einem sehr schlechten Zustand sich befinden. Auch was die Hygiene angeht und die wo einfach die Selbstverantwortung gar nicht wahrgenommen wird. Hast du so etwas auch gesehen?
Also in dem Camp, in den 2 Camp, wo ich war, habe ich das nicht gesehen, aber es ist halt staubig und aber zum Beispiel, dass es wirklich Wasserstelle und Toilette dort zu haben, wo die Menschen zu 8 Familien das benutzen und nicht 100 Familien, wo alles abgestellt ist und benutzen.
Genau.
Ist schon.
Und wo Frauen dann nachts auch gar nicht mehr zur Toilette sich trauen. Genau. Im zweiten Teil der Sendung kommen wir nun zur aktuellen Gefährdung der Rojava-Gebiete durch die Türkei. Schon seit längerem hat die Türkei Rojava nicht nur nicht unterstützt, sondern auch militärisch angegriffen. Vor allem dann, als 2016 der Einsatz türkischer Kampfjets gegen Stellungen des IS, der im Rahmen der internationalen Koalition vereinbart war. Erdogan die Gelegenheit aber nutzte, um daneben auch Rojava-Städte und Stellungen zu bombardieren. Nun, nach der Annäherung zu Russland ergibt sich eine verschärfte Gefährdung in einer neuen Dimension. Der ohnehin schon isolierte Kanton Afrin wird seit Juni 2017 von der Türkei durch eine massive Konzentration von schwerem militärischen Gerät an seinen Grenzen bedroht und Russland könnte seine Truppen aus diesem Gebiet abziehen, um Erdogan freie Hand zu lassen. Es heißt, der militärische Angriff auf Afrin sei schon für den 25. Juni geplant gewesen. Es ist da zwar noch nichts passiert, aber die ernsthafte Bedrohung von Afrin durch einen türkischen Bodenangriff besteht ganz konkret noch immer. Die Insel des Friedens ist in Gefahr. Sie steht Erdogans Träumen von einem osmanischen Großreich ebenso im Wege wie auch die antikapitalistische Gesellschaftsstruktur mit ihrer Selbstverwaltung, auch für die türkischen Nachbargebiete ein subversives Modell gegen seine autokratischen Herrschaftsansprüche sein könnte.
Ja, du hast es eben schon angesprochen. Also die Türkei sieht die Kurden in Syrien als eine Bedrohung für ihr eigenes Land an, weil sie einfach befürchten, dass sich das auswirkt auf die Kurden innerhalb der Türkei. Aber sie sagen es etwas anders. Sie sagen, dort bekommen die Verteidigungseinheiten Waffen von den USA und mit diesen Waffen können sie auch die Türkei angreifen. Rojava hat nie einen Angriff gemacht. Sie haben nicht mal die Angriffe aus der Türkei, die es bis jetzt gab, beantwortet, weil sie wollen gar keinen Konflikt mit der Türkei haben. Sie wollen ihr eigenes System dort aufbauen und müssen sich letztendlich mit der syrischen Regierung einigen.
Aber andererseits befinden sich doch innerhalb der Türkei die kurdischen Bevölkerungsteile geradezu im Krieg mit der Zentralmacht, mit Erdogan. Gibt es da keine Verbindungen zwischen PKK und Rojava?
Ja, sicher gibt es dort Verbindungen. Also die Grenze, also die PKK-Kämpfer, Kämpferinnen, die sind auch über die Grenze gegangen nach Syrien und auch nach Irak. Sind ja unter anderem dadurch hier auch berühmt geworden, dass sie die Jesiden in Schengal befreit haben und gerettet haben. Und die kurdischen Kämpfer sind jetzt bei dem Einsatz auf Raqqa praktisch die Bodentruppen, die die USA gegen den IS oder die Allianz gegen den IS dort benutzt, weil keiner sich dort so einsetzen will mit am Boden. Und was das Bombardieren bewirkt, das haben wir in Mosul gesehen.
Aber das sind doch die Kämpfer der von Rojava, die JPJ und JPG, die dort kämpfen. Du sagst es jetzt, das seien PKK-Kämpfer. Wie muss man das auseinanderhalten?
Also es hat immer Kämpfer gegeben, die in den Bergen leben, die sich praktisch außerhalb der Sichtweise des türkischen Militärs bewegen. Die hat es immer gegeben und die haben sich auch nach Syrien bewegt oder in den Irak. Was die Türkei in letzter Zeit gemacht hat, sie haben die Grenze so befestigt, eine Mauer gebaut zwischen Syrien und Türkei und dort Wälle aufgebaut, Minen gelegt, dass es also dieser Wechsel von einem Land ins andere immer gefährlicher wird und praktisch verhindert werden soll. Und was du vorhin angesprochen hast, dass die Türkei selber angreift in Nordsyrien. Das hat sie mit Duldung der Allianz gegen den IS im letzten Sommer, im August, schon gemacht. Das war die Operation Euphrat. Dort wollten sie verhindern, dass die Kurden westlich des Euphrats noch irgendwelche Gebiete selber befreien. Die Türkei hatte ein Interesse, dass Milizen wie Al-Nusra oder ich habe vorhin schon mal genannt, diese Schach al-Sham, dass die dort gegen die Kurden vorgehen und diese Gebiete besetzen.
Sprichst du jetzt von den Rojava-Kurden oder von den irakischen Kurden?
Von den Rojava-Kurden.
Also bei den irakischen Kurden ist das etwas anders. Die sind ja, glaube ich, in das westliche Verteidigungsbündnis anders eingebunden. Die kommen ja auch aus einem sogenannten demokratischen Staat. Jedenfalls ist der so nach dem Muster aufgebaut und ist aber versinkt bereits in Korruption, nicht? Peshmerga ist eine andere Einheit, sind auch kurdische Kämpfer, aber eben nicht JPJ oder JPG wie die Rojava-Kämpfer. Das muss man eben unterscheiden.
Ja, sicher. Also die Türkei hat schon, wie ich gesagt habe, seit August intensiv versucht, Nordsyrien Einfluss zu gewinnen. Sie haben sich auch in Aleppo eingemischt, wollten dort Einfluss haben. Letztendlich haben sie einen Deal gemacht mit Russland, dass sie Al-Bab besitzen konnten, aber die Milizen in Aleppo nicht mehr weiter unterstützt haben. Die Menschen aus Aleppo sind nach Idlib geflüchtet. Das ist auch der Nordwestzipfel von Syrien. Und in dieser Stadt soll jetzt so eine Deeskalationszone entstehen. Und die Türkei versucht dort eben ihren Einfluss auch zu gewinnen. Und mit dem Vorwand, dorthin zu kommen, wollen sie auch Afrin angreifen. Oder dieser Angriff war für Ende Juni schon befürchtet.
Eine Zwischenfrage nochmal, Jürgen. Ist das jetzt einfach nur eine Vermutung oder welche konkreten Hinweise gibt es, dass das wirklich erfolgen soll?
Es gibt massive Truppenkonzentrationen. Waffen werden aufgefahren. Panzer, gepanzerte Fahrzeuge sind über die Grenze gebracht worden nach Nordsyrien, also in diesen Korridor zwischen Kobane und Afrin. Und es sind auch die Zusammenarbeit mit Al-Nusra, also die Al-Qaida-nahe Organisation, und mit Ahram al-Sham, die praktisch die Miliz der Muslimbrüder, die hat schon immer existiert, aber die Türkei hat Wert darauf gelegt, dass die zusammenarbeiten und gemeinsam gegen die Kurden in Afrin vorgehen. Und also man kann natürlich immer sagen, ja, sowas droht, aber es wurde wirklich beobachtet, dass sich das jetzt Ende Juni sehr verschärft hat und es gibt einen Aufruf. Ich habe jetzt hier in der Jungen Welt habe ich gelesen, einen Aufruf von Sinem Mohammed, das ist die Europavertreterin der demokratischen Selbstverwaltung von Rojava, und sie hat das beschrieben, dass diese Gefahr sehr konkret ist, dass Russland Afrin vielleicht nicht mehr so schützt, wie es eine Zeit lang gewesen ist. Dort hat es Absprachen auch zwischen der Türkei und Russland gegeben. Also es ist im Moment eine sehr gefährliche Situation und es hat eine Pressemitteilung der Gesellschaft für bedrohte Völker gegeben. Und dort wird die Präsidentin des Kantons, die alawitische Kurdin Hevi Mustafa, zitiert. Sie bittet die Gesellschaft für bedrohte Völker, die deutsche und europäische Öffentlichkeit, über den ungerechtfertigten barbarischen Krieg von Recep Tayyip Erdogan gegen die Zivilbevölkerung in Nordsyrien zu informieren. Und sie zitiert dabei auch den Chef der liberalen oppositionellen kurdischen demokratischen Einheitspartei in Syrien, der sagt, bitte lass die Menschen in Afrin nicht alleine. Also selbst einer, der nicht zur PYD nahe ist, der sagt, diese menschenverachtende Politik des türkischen Präsidenten bedroht das friedliche Afrin. Und es ist eigentlich ein Skandal, dass Erdogan so viel freie Hand dort hat. Als NATO-Partner oder auch als Mitglied in dieser Anti-IS-Allianz darf er dort angreifen. Es hat Bombardierungen schon gegeben und es wird wirklich die Besetzung befürchtet. Und die Bevölkerung von Afrin wird sich sehr massiv dagegen verteidigen. Also die lassen dieses Modell, was sie dort aufgebaut haben, nicht einfach fallen.
Ja, man muss ja sehen, wie es historisch sich entwickelt hat. Schon in 2014 hat bei der Befreiung von Kobane hat die Türkei ja sich völlig passiv verhalten angesichts von Kämpfen, die vielleicht einen Kilometer von der Grenze entfernt stattfanden, wo die JPG und JPG mit dem IS gekämpft haben und Kobane ganz mühsam und mit verlustreichem Kampf auch wieder befreit haben von dem IS. Der erste Sieg über den IS, der damals wirklich Symbolkraft auch hatte. Damals schon hat die Türkei sich seltsam passiv verhalten und da nur zugeguckt, anstatt zu unterstützen, wie das eigentlich im Kampf gegen den IS selbstverständlich gewesen wäre. Diese türkische Haltung hat sich dann weiter verschlechtert, als Erdogan die kurdische Bevölkerung in der Türkei provoziert hat mit Übergriffen und den langen Waffenstillstand, der ja lange Jahre eigentlich gehalten hatte, unterbrochen hat dadurch. Dann gab es von der radikalen PKK-Seite, gar nicht mal wirklich von Öcalan unterstützt, gab es dann Übergriffe und Anschläge, auf die Erdogan dann wieder zurückgreifen konnte, um seine Terrorgeschichte über die PKK zu erzählen. Es ist ja so, dass die PKK längst keine Terrororganisation mehr ist und wir auch, glaube ich, in 2014 schon im Bundestag eine Diskussion darüber hatten und sogar einen Ausschuss zur Abschaffung zur Änderung dieser Einstufung der PKK als Terrororganisation in der Bundesrepublik. Das alles ist dann verblieben und die Merkel-Regierung hat schließlich sogar Erdogan zu gefallen, dann auch diese Bekämpfung verschärft, sodass heute sogar PKK-Symbole sogar auf Demonstrationen schon einkassiert werden.
Nicht nur PKK-Symbole, es werden die Symbole von JPG, die Frauenverteidigungseinheiten und auch von der PYD, die sind verboten. Das ist ein Skandal. Also die Organisationen werden international unterstützt.
Ja,
aber
mit Waffen.
Deutschland hat zum Erdogans Gefallen die Symbole hier verboten mit dem Argument, die werden missbraucht für den Zusammenhalt der kurdischen Bevölkerung hier.
Das ist eine völlig schizophrene Haltung, nicht? Innenpolitisch hier sind sie Feinde, außenpolitisch sind sie Verbündete der Bundesrepublik. Das ist doch wirklich ein merkwürdiges Verhalten. Ja, die Haltung der Türkei zu den Kämpfen in Syrien im Nahen Osten überhaupt ist ja zweifelhaft. Sie ist jetzt in letzter Zeit relativ nah verbündet mit Russland, aber Russland möchte Assad an der Macht halten. Und das wiederum ist eigentlich für Erdogan keine Option gewesen. Wie weit er sich auf diesen Deal einlässt, bleibt abzuwarten. Aber die Aktionen, die geopolitischen Aktionen im Zusammenhang mit der internationalen Antiterrorkoalition im Nahen Osten und die Aktionen von Erdogan, von der Türkei, bleiben zweifelhaft. Wie siehst du das, Jürgen?
Ja, also Assad sieht die JPG nicht als Terroristen an. als Terrororganisation an. Und Erdogan hat versucht, sich anstelle der Kurden an der Seite der USA in die Raqqa-Operation einzumischen, dort selber Raqqa einzunehmen und diesen ganzen in diesem Bereich Einfluss zu bekommen. Die Kurden haben immer gesagt, wenn sie Raqqa befreien, werden sie sich auch wieder zurückziehen. Es geht ihnen nicht darum, Raqqa zu besetzen, sondern in Raqqa auch mehr Richtung Selbstverwaltung aufzubauen, dort dieses föderale System weiter voranzubringen. Und es ist jetzt im Moment also unklar, wie gefährlich die Situation in Afrin wird, weil das kann sich wieder weiter ausweiten, einen größeren Krieg geben. In Afrin leben sehr viele Flüchtlinge, die dort aus Aleppo hingekommen sind, also Araber, die dort in Afrin Schutz gefunden haben. Ich habe die Zahl 1 Million gehört, aber es sind ganz bestimmt Hunderttausende, die dort Schutz gefunden haben. Und diese Flüchtlinge und auch andere Menschen aus Afrin müssten wahrscheinlich von dort fliehen, weil sie dort, also ihr Leben dort total in Gefahr ist, wenn diese Angriffe wirklich massiv werden.
Ja, vielen Dank. Das wäre eigentlich ein guter Abschluss für unser Interview. Vielen Dank an Jürgen Wessling und Eifer Karaman. Und das war's im Magazin International bei Radio Flora. Die Sendung wird wiederholt am Mittwoch, den 19. Juli um 11 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Kleinecke. Macht's gut. Tschüss.